HR Info. Wissenswert.
Neutrinos sind im Teilchenzoo der Physiker die wohl seltsamsten Insassen. Sie sind schnell wie das Licht, aber flüchtig wie ein Geist. Durch jeden Quadratzentimeter unserer Haut rauschen pro Sekunde rund 60 Milliarden Neutrinos. Das macht aber nichts, denn im Laufe des gesamten Lebens bleiben im Schnitt nur 1 bis 2 davon im Körper hängen. Das jedenfalls haben Forscher des Forschungszentrums DESY berechnet, des deutschen Elektronensynchrotrons. Fast alle diese Neutrinos stammen von der Sonne, aber einige entspringen auch der Erde. Und vor allem um deren Erforschung geht es in dieser Ausgabe von HR Info Wissenswert. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann. Viele ihrer Eigenschaften sind noch unerforscht und erst seit kurzem sind Spezialdetektoren in der Lage, Neutrinos aus dem Inneren der Erde zu empfangen. Diese sogenannten Geoneutrinos entstehen beim Zerfall radioaktiver Stoffe im Erdmantel und sie können verraten, wie viel Hitze in unserem Planeten entsteht. Eine wichtige Grundlage ist das für das Verständnis von Kontinentalverschiebungen, von Vulkanismus und Erdbeben. Frank Grotelüschen hatte Gelegenheit, eine Forschungsstation für Geoneutrinos zu besuchen.
Eine Autobahn in den Abruzzen, in der Mitte des italienischen Stiefels. An einer Parkbucht ist Daniel Bick ausgestiegen und genießt die grandiose Aussicht. Schneebedeckte Gipfel an die 3000 Meter hoch.
Wir stehen am Fuße des Gran Sasso-Massivs mit dem höchsten Gipfel, dem Corno Grande. Hier befindet sich Europas tiefstes Untergrundlabor, das wir gleich besuchen werden.
Bick fährt zurück auf die Autobahn und steuert auf ihr einen Tunnel an, der mitten ins Bergmassiv führt. In den nächsten Stunden wird er kein Tageslicht mehr zu Gesicht bekommen. Unter einer festen Kruste brodelt es. Wälzen sich Ströme aus geschmolzenem Gestein durch die Tiefe, steigen Magmablasen auf, mehrere tausend Grad heiß. Das Innere der Erde, ein Inferno.
Das tiefste Loch, das Forscher je in den Boden gebohrt haben, ist 12 Kilometer tief. Verglichen mit dem Erdradius von mehr als 6000 Kilometern ist das nichts.
Was genau heizt unseren Planeten von innen? Für Fachleute wie Livia Lutova vom Forschungszentrum Jülich ist das nach wie vor ein Rätsel. Winzige Elementarteilchen sollen es lösen helfen.
Geoneutrinos liefern uns direkte Informationen aus den Tiefen unseres Planeten. Aus Tiefen, die wir mit anderen Methoden niemals erreichen können.
It's not possible to reach in any other way.
Dort hinter der Kurve, Moment, gleich sieht man es, ist der Eingang zum Gran Sasso-Tunnel. Der ist über 10 Kilometer lang und ungefähr auf halber Strecke befindet sich dann der Eingang in ein System aus Seitentunneln, die eben das Untergrundlabor dann beherbergen.
Bick biegt ab in einen Seitentunnel, bald darauf hält er vor einem wuchtigen Tor, dem Eingang zum Labor. Regelmäßig kommt der Hamburger Physiker nach Italien, um hier zu forschen. Ein Höhlenlabyrinth im Berg, abgeschottet vom Rest der Welt.
Bick, die Borex.
Bick passiert die Sicherheitskontrolle und stellt den Wagen ab. Zu Fuß macht er sich auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz, einem Container in einer großen Halle.
Sieht aus wie ein ganz normales Büro, nur dass eben 1400 Meter Fels über uns sind. Ja, hier sitzen wir und überwachen die Monitore.
Daniel Bick und seine Kollegen wachen über Borexino. Ein riesiger Zylinder aus Stahl. Er sieht aus wie der Tank einer Ölraffinerie. Eine Art Geisterjäger. Borexino fängt Elementarteilchen auf, so flüchtig, dass sie kaum nachzuweisen sind. Teilchen, die Informationen liefern, an die man sonst nie herankäme. Neutrinos, die aus der Erde kommen, Geoneutrinos.
They don't have any electrical charge.
Neutrinos besitzen keine elektrische Ladung. Dadurch reagieren sie nicht auf elektrische und magnetische Kräfte. Ebenso wenig auf jene Kräfte, die die Atomkerne zusammenhalten. Das Einzige, worauf sie ganz selten ansprechen, ist eine spezielle schwache Kraft. Kurz gesagt, Neutrinos haben eine äußerst geringe Neigung, mit Materie zu interagieren.
Very low probability to interact with the matter.
Sagt Livia Lutova. Geoneutrinos sind Neutrinos, die im Inneren der Erde entstehen.
Geoneutrinos werden erzeugt, wenn im Erdinneren Uran und Thorium radioaktiv zerfallen. Das sind Elemente, die in der Erdkruste vorkommen, aber auch tiefer im Erdmantel.
They are producing the main ITA, which is the engine.
Der Geologe Massimo Coltorti, Universität Ferrara, Italien.
Of all the geological,
beim radioaktiven Zerfall von Uran und Thorium im Erdinneren wird jede Menge Hitze frei. Diese Hitze ist der Hauptmotor von fundamentalen geologischen Prozessen. Sie treibt die Plattentektonik an, also die Verschiebung der Kontinente. Und sie ist die Triebkraft von Erdbeben und Vulkanausbrüchen. Deshalb wollen wir genau herausfinden, wie viel Uran und Thorium es im Erdmantel gibt und wie diese Elemente dort verteilt sind.
Die gewöhnlichen Methoden der Geologen, hier versagen sie. Tiefenbohrungen reichen kaum weiter als 10 Kilometer. Im Erdball mit seinem Radius von mehr als 6000 Kilometern sind das nur kleine Kratzer. Die einzigen Kundschafter, die direkte Informationen aus größeren Tiefen beschaffen können, sind jene Neutrinos, die beim Zerfall von Uran und Thorium entstehen. Einmal freigesetzt, fliegen sie durch die Erde hindurch nach außen, als wäre unser Planet aus Luft.
The dark side of the story is that neutrinos.
Die Schattenseite, diese Geoneutrinos sind äußerst schwierig nachzuweisen. Dazu braucht es äußerst große und sehr komplexe Detektoren. Das ist ein Problem.
Detektoren, die auf Geoneutrinos lauern. Bislang gibt es davon nur zwei auf der Welt. Einer steht im Untergrundlabor im Gran Sasso-Massiv, nahezu perfekt abgeschirmt von der Außenwelt. Daniel Bick steigt die Treppe hinab zum Experiment, zu Borexino. Ein Zylinder aus Stahl, hoch wie ein vierstöckiges Haus. In der Wand mächtige Luken, verschraubt mit wuchtigen Muttern.
Ich rate auch niemandem, diese Luken jetzt hier aufzumachen, denn sonst sprudelt einem alles entgegen und wir haben eine große Katastrophe.
Borexino ist ein Tank randvoll gefüllt mit Flüssigkeit.
Das Herzstück des Detektors ist der Scintillator, der ist ganz innen drin. Das sind 278 Tonnen Scintillator. Das ist im Prinzip ein Mineralöl.
In diesen knapp 300 Tonnen Öl hinterlassen die Geoneutrinos Spuren. Seltene, aber charakteristische Spuren.
Die Wechsel wirken zwar auch sehr selten im Detektor, aber wenn das passiert, geben sie ein ganz, ganz klares Signal.
Trifft ein Geoneutrino auf einen Atomkern im Öl, entstehen zwei kurzlebige Teilchen. Wenn sie zerstrahlen, schießen sie schwache Lichtblitze ab, beobachtet von 2200 Sensoren. Das signalisiert, wenn ein Geoneutrino ins Netz gegangen ist. Doch die Fahndung ist alles andere als einfach. Denn es gibt Störfeuer aus allen Richtungen, radioaktive Verunreinigungen im Tank oder Teilchen aus der kosmischen Strahlung, die es trotz der 1400 Meter Felsgestein ins Untergrundlabor geschafft haben. Sie alle erzeugen Lichtblitze, die die Physiker in die Irre führen können. Diese Störfaktoren muss das Borexino-Team, 140 Experten aus 7 Ländern, herausrechnen in langwierigen Datenanalysen. Die Erde. Innen der Kern, wahrscheinlich aus Eisen. Temperatur bis zu 8000 Grad. Außen die Erdkruste, maximal 35 Kilometer dick, auf ihr leben wir. Dazwischen der Erdmantel, Temperatur bis zu 2000 Grad, der Motor unseres Planeten. Gewaltige Ströme geschmolzenen Gesteins wälzen sich durch den Mantel und das verändert laufend das Antlitz der Erde. Kontinente werden verschoben wie durch ein Förderband, Landmassen prallen gegeneinander, Gebirge falten sich auf, Erdplatten reißen auseinander, Gräben klaffen im Ozean. Befeuert wird das alles durch das radioaktive Zerplatzen von Uran und Thorium. Winzige Elementarteilchen erstatten Bericht, Geoneutrinos.
Borexino in total detected only about 14 geoneutrinos.
Borexino sowie ein Detektor in Japan konnten zusammen bislang etwa 150 Geoneutrinos aufschnappen. Das sind nicht gerade viele und deshalb sind die Fehler bei den Messdaten noch groß. Grundsätzlich aber haben wir bewiesen, dass wir in der Lage sind, Geoneutrinos zu zählen.
Insgesamt 5 Jahre hatte es gedauert, bis die 150 Geoneutrinos aufgespürt waren. Daraus können Lutova und ihre Kollegen schon ein paar interessante Schlüsse ziehen.
Für die Erdkruste kannten wir den Gehalt an radioaktiven Elementen schon vorher ganz gut. Anders beim Erdmantel. Hier wussten wir kaum etwas über die radioaktive Hitze, die dort entsteht. Unsere Messungen der Geoneutrinos deuten darauf hin, dass es auch im Mantel in bis zu 1000 Kilometern Tiefe beträchtliche Mengen an Uran und Thorium gibt.
Die Konzentration an Thorium und Uran im Erdmantel scheint so groß zu sein wie die, die man in Meteoriten gefunden hat. Das stützt eine gängige Theorie, und zwar, dass die Erde vor 4,5 Milliarden Jahren nicht alleine entstanden ist, sondern zeitgleich mit anderen Himmelskörpern im Sonnensystem.
Man kann jetzt sagen, die Erde hat sich aus demselben Material gebildet wie Meteoriten, die weit weg von ihr entstanden sind.
Und noch etwas legen die Geoneutrino-Experimente nahe.
Unsere Daten weisen darauf hin, dass der Zerfall von Thorium und Uran nicht ausreicht, um den gesamten Hitzefluss im Erdinneren zu erklären. Es muss also noch weitere Hitzequellen geben, zum Beispiel Restwärme aus den Tagen der Erdentstehung oder Energie, die frei wird, wenn Mineralien kristallisieren. Genaueres wissen wir aber noch nicht, das sind alles noch Theorien.
Geoneutrinos fangen, das können derzeit nur zwei Detektoren, einer in Japan, der andere ist Borexino im Gran Sasso-Labor in Italien. Im Kontrollraum 1400 Meter tief im Berg hat sich Daniel Bick vor den Rechner gesetzt. Er muss checken, ob alles funktioniert.
Dann gucke ich mir einige Kontrollgrafiken an, ob alles stabil läuft, ob alles in Ordnung ist.
Fast 700.000 Mal hat der Detektor in den letzten Stunden angeschlagen. Doch nur die wenigsten Signale stammen von Neutrinos. Das meiste ist Störfeuer, verursacht etwa durch Teilchen aus der kosmischen Strahlung. Daniel Bick startet ein Programm. Der Rechner durchforstet die Daten nach den maßgeblichen Kenngrößen. Ein paar Minuten später ist er fertig. Bick zeigt auf den Bildschirm.
So, und jetzt ploppen hier so um die 19 Fenster auf und dann gucke ich mir die gleich alle an.
Routiniert geht der Physiker die Fenster durch.
Also das ist so, wie es sein soll. Alles gut.
Bick lehnt sich entspannt zurück. Die Systeme arbeiten, der Detektor läuft und wartet weiter auf die Geister aus der Erde.
Frank Grotelüschen.
HR Info. Wissenswert.
Die Erforschung der Geoneutrinos scheint sich also gerade als eine neue Methode zu etablieren, um an bislang unbekannte Informationen aus dem Inneren der Erde heranzukommen. Doch um wirklich fundierte Erkenntnisse zu gewinnen, dazu braucht es vor allem eines: noch mehr Detektoren, die nach Geoneutrinos Ausschau halten. Und tatsächlich gibt es Pläne für gleich mehrere dieser neuen Messapparate. Es sind ehrgeizige Pläne. Frank Grotelüschen stellt sie Ihnen vor.
These two experiments prove that we have a tool, like how to measure geoneutrinos.
Die beiden bisherigen Experimente in Japan und Italien haben bewiesen, dass man Geoneutrinos aufschnappen kann und dass wir damit ein neues Instrument für die Forschung haben. Aber um zu wirklich verlässlichen Aussagen zu kommen, wäre es nötig, größere Detektoren zu bauen und sie rund um den Globus zu platzieren.
Livia Lutschowa, Physikerin am Forschungszentrum Jülich, verfolgt einen Traum. Einen Traum von einem weltumspannenden Netz von Detektoren, die nach Geoneutrinos aus dem Erdinneren suchen.
Future experiments, if there would be more around the Earth, they could measure directionality of the geoneutrinos.
Hätte man künftig dieses Messnetz aus Detektoren, dann ließe sich feststellen, aus welcher Richtung die Geoneutrinos kommen. Dann ließe sich auch eine alte Frage der Geologie beantworten. Ist der Erdmantel homogen aufgebaut oder nicht? Sieht er überall gleich aus oder nicht? Das ist etwas, was wir bislang schlicht nicht wissen.
Und tatsächlich geht es voran. Bald geht in Kanada ein neuer Detektor in Betrieb, der Geoneutrinos aufschnappen kann. Ein weiteres Gerät wird gerade in China gebaut. Es ist ebenfalls sensitiv für die Geister aus der Erde. Und auch auf Hawaii gibt es Pläne für einen Detektor, der im Unterschied zu den anderen voll und ganz auf die Suche nach Geoneutrinos spezialisiert sein soll. Langfristig träumen Experten wie Massimo Coltorti von der Universität Ferrara in Italien sogar von einer Falle am Meeresboden.
An Land ist die Erdkruste relativ dick, etwa 30 Kilometer. Am Ozeanboden dagegen ist die Kruste viel dünner, zum Teil nur 6 bis 8 Kilometer dick. Mit einem Neutrino-Detektor, der auf dem Meeresgrund steht, könnte man also viel direkter in den Erdmantel blicken.
Läuft alles nach Plan, lässt sich das Erdinnere künftig mit einem regelrechten Detektornetzwerk belauschen. Damit könnten die Geoforscher eine ihrer zentralen Fragen beantworten. Wo im Erdball entsteht wie viel Hitze, verursacht durch den radioaktiven Zerfall von Uran und Thorium? Und wie wirken sich diese Hitzewallungen auf die Kontinentalverschiebung aus, auf Vulkanismus und auf Erdbeben?
Wenn man genau vermessen könnte, wie Uran und Thorium im Erdmantel verteilt sind, wäre das natürlich ein Traum. Auch wenn wir davon noch viele Jahre entfernt sind.
Many years ahead, for sure.
Bedauert Massimo Coltorti von der Universität Ferrara in Italien. Zum Stichwort Kontinentalverschiebung eine Fußnote. Australien bewegt sich pro Jahr um 7 Zentimeter nach Norden. Das ist schon seit Millionen Jahren so und das hat bis vor kurzem auch niemanden gestört. Inzwischen aber wirkt sich die Kontinentalverschiebung auf den Alltag der Australier aus. Ihr Land ist nämlich nicht mehr im Einklang mit den globalen Navigationssystemen. Derzeit sind die Angaben um mehr als einen Meter unpräzise. Deshalb wird Australien seine Längen- und Breitengrade überarbeiten. Ein Team von Wissenschaftlern sitzt daran, das Koordinatensystem auf den aktuellen Stand zu bringen. Zum Jahreswechsel soll es soweit sein. Problematisch sind die momentanen Fehler, vor allem für Technologien wie fahrerlose Autos, aber auch für ferngesteuerte Fahrzeuge in der Landwirtschaft und im Bergbau. Soweit dieser Exkurs zu einer Nebenwirkung der Geoneutrinos. Eingangs hatte ich ja schon erwähnt, dass die größte Menge an Neutrinos aus dem Weltall zu uns kommt. Es ist daher nicht verwunderlich, dass auch die Astrophysiker Neutrinos aufzufangen versuchen. Und zwar Neutrinos unter anderem, die bei Extremphänomenen weit von uns entfernt im Universum entstehen. In der Nähe von schwarzen Löchern etwa und bei Supernova-Explosionen. Der Detektor, der diese sogenannten kosmischen Neutrinos seit wenigen Jahren aufschnappt, der befindet sich an einem wirklich spektakulären Ort, im ewigen Eis des Südpols.
Das ist schon ein sehr, sehr exotischer Ort, der mit relativ wenig zu vergleichen ist, glaube ich.
Der Südpol, Standort von Amundsen Scott, einer Forschungsstation der USA.
Die Sonne geht ja wirklich überhaupt nicht hoch und runter, die hält sich immer auf der gleichen Höhe. Das heißt, man hat überhaupt kein Gefühl mehr für die Tageszeit.
Im antarktischen Sommer von November bis Februar tummeln sich 130 Wissenschaftler in dem mehrstöckigen Trakt. Polarforscher, Geowissenschaftler, Klimaexperten und Astrophysiker wie Markus Ackermann.
Gegen Ende Dezember, sozusagen wirklich beim Sonnenhöchststand, wird es mal so bis minus 20 Grad warm. Dann aber auch schnell wieder minus 30 oder sogar minus 40.
Jetzt sitzt Markus Ackermann in einem schlichten Büro am Forschungszentrum DESY in Zeuthen bei Berlin. Gemeinsam mit 270 Kollegen aus aller Welt fahndet er nach Neutrinos aus den fernsten Winkeln des Alls. Für ihn sind es kosmische Kuriere, im Gepäck einzigartige Botschaften.
Wenn man sich Neutrinos aus dem Kosmos, die aus dem Kosmos zu uns kommen, anschaut, dass die im Prinzip von nichts aufgehalten werden können. Das heißt, auch aus Regionen des Kosmos, wo wir sonst keine andere Information kriegen können, kommen diese Neutrinos eben zu uns, während zum Beispiel Licht oder alle andere Formen von Strahlung abgeblockt wird.
Winzige, äußerst flüchtige Kundschafter aus dem All. Um auch nur eine Chance zu haben, sie aufzuspüren, braucht es gewaltige Nachweisgeräte.
Da das so selten passiert, muss man eine riesige Menge transparenten Materials beobachten. So viel, dass man sich ja eigentlich nicht vorstellen kann, einen Tank zu bauen oder irgendwas. Also geht man dahin, wo man sehr viel natürliches, transparentes Material hat.
Ideal sind die Bedingungen am Südpol. Ein Eispanzer, 3 Kilometer dick. Das Eis in der Tiefe, extrem durchsichtig, gleichzeitig ist es hier stockdunkel. Stößt nun ein kosmisches Neutrino mit einem Atomkern zusammen, entsteht ein schwaches, bläuliches Leuchten. Das Eis in der Tiefe ist so durchsichtig, dass sich das Leuchten ungehindert ausbreiten kann. Dennoch braucht es, um dieses äußerst schwache Licht beobachten zu können, hochempfindliche Sensoren.
So, was Sie hier sehen, ist ein Fertia-Modul, so wie er im Eis der Antarktis versenkt ist. 33 Zentimeter ist es.
In einem Labor in Zeuthen hieft DESY-Forscher Rolf Nahnhauer eine medizinballgroße Glaskugel aus einer Kiste, ein Lichtsensor für Neutrinos.
Hat außen eine Druckglaskugel, die den Druck beim Einfrieren und in der Tiefe aushalten kann.
Innen eine Art Bildröhre, die einzelne Photonen aufspüren kann, einzelne Lichtteilchen. Gut 5000 dieser Kugeln stecken im Eispanzer am Südpol, verteilt über ein Volumen von 1 Kubikkilometer. Der Name des Riesendetektors, Ice Cube, auf Deutsch Eiswürfel.
Wir haben ein Viertel dieser Module produziert. Und nicht nur produziert, sondern Sie sehen da hinten eine Tür, das ist ein Kälteraum. Da haben wir die Module 14 Tage lang getestet, bei Temperaturen von minus 45 Grad. Wenn hier irgendwas kaputt geht, wir können die Module ja nicht rausholen.
Anfang 2005 beginnen die Forscher mit heißen Wasserstrahlen kilometertiefe Löcher ins Eis zu bohren, insgesamt 86. In jedes Loch versenken sie ein Drahtseil gespickt mit Sensorkugeln.
3, 2, 1, down the way!
Last down, officially going in the hole.
What's the kick play?
Dezember 2010. Gut gelaunt zählt die dick vermummte Crew den Countdown herunter. Bei null verschwindet die letzte der über 5000 Glaskugeln in ihrem Loch. Endlich ist Ice Cube fertig, nach 6 Jahren Bauzeit. Die Messungen hatten schon früher begonnen, mit jenen Kugeln, die bereits im Eis versenkt waren. Doch Markus Ackermann und seine Leute müssen geduldig warten, müssen Millionen von Messdaten sammeln und haarklein analysieren. Dann im November 2013 die Erfolgsmeldung. Tatsächlich hat Ice Cube die ersten Neutrinos aus dem Kosmos aufgespürt. Der gigantische Eiswürfel, er funktioniert.
Die war natürlich riesig, die Freude. Man hat irgendwo schon erwartet, dass man jetzt was sehen würde, aber man wusste es natürlich nicht. Also diese Vorhersagen, die uns sagen, dass wir da was sehen mussten, hätten ja auch irgendwo falsch sein können. Und dann wäre es auch einfach schwierig gewesen, dann auf diesem Feld noch weiterzumachen. Und deswegen auch natürlich Erleichterung.
Bald sollen die Geister aus dem All spektakulärer Details verraten über die extremsten Gewaltakte im Universum. Über schwarze Löcher, wie sie Materie aufsaugen und wieder ausspeien. Über kollidierende Neutronensterne, klein wie ein Asteroid, aber schwerer als die Sonne. Über den Geburtsort von Teilchen, die mit extremer Wucht durch den Kosmos rasen und dann und wann in die Erdatmosphäre einschlagen. Und über Sterne, die ihr Leben als gewaltige Supernova-Explosion beschließen.
Bei dieser Explosion werden Neutrinos produziert und die sind auch die einzigen Teilchen, die da aus diesem Inneren des Sterns tatsächlich herauskommen können und zu uns kommen und wir damit wirklich erfahren können, was in dem Inneren dieses Sterns passiert während dieser Explosion. Und es geht eben mit keinem anderen Teilchen. Sie bringen sozusagen Informationen mit, die uns keine andere Messung geben kann. Und das würde ich schon sagen, gerade so eine Aufbruchstimmung da, wo man wirklich das Gefühl hat, man hat hier ein neues Feld einfach in der Astronomie jetzt eröffnet.
Das heißt, das Konzept funktioniert und die Strahlung wartet darauf, erforscht zu werden. Und jetzt geht's weiter.
Sagt Ackermanns Kollege Marek Kowalski, Physikprofessor an der Humboldt-Universität in Berlin. Bislang sind rund 30 Neutrinos ins Netz gegangen, bei denen die Forscher sicher sind, dass sie aus den Tiefen des Universums kommen.
Was wir noch nicht sagen können, ist, wo sie herkommen. Das ist für uns jetzt im Augenblick die spannendste Frage. Was sind die Quellen dieser hochenergetischen Neutrinos? Das können Galaxien sein, die im Zentrum schwarzes Loch haben, das Materie verschluckt. Es können aber auch Supernova-Sternexplosionen sein, die diese Teilchen produzieren.
Um das Rätsel zu lösen, würden die Physiker gerne aufrüsten, und zwar ordentlich. Sie wollen Ice Cube um das 10-fache vergrößern.
Also nicht 1 Kubikkilometer, sondern bis zu 10 Kubikkilometer groß.
Der Plan, die 5000 bisher am Eis verteilten Sensoren, sondern um 10.000 zusätzliche, technologisch verbesserte Sensorkugeln ergänzt werden. Damit könnte Ice Cube 2, so heißt das Projekt, noch energiereichere Neutrinos aufschnappen als bislang. Und diese intergalaktischen Raser sollen dann Aufschluss geben, zum Beispiel über jene extrem energiereiche kosmische Strahlung, die regelmäßig auf unseren Planeten trifft und über deren Ursprünge die Fachwelt seit Jahrzehnten rätselt. Die Experten nehmen an, dass dieselben Quellen, die die Neutrinos beschleunigen, auch die energiereiche kosmische Strahlung auf Trab bringen dürften.
Wir wissen bis heute nicht, wo diese kosmische Strahlung erzeugt wurde. Was sind das für fantastische Beschleuniger, die diese Teilchen produzieren? Die Hoffnung ist, dass wir mit den Neutrinos über diese Beschleuniger etwas lernen können. Ich denke, es hat was mit explodierenden Sternen oder mit den Zentren von sehr massereichen Galaxien zu tun. Aber der Beweis, der muss noch erbracht werden.
Um das Jahr 2025 könnte Ice Cube 2 in Betrieb gehen, Kostenpunkt rund 300 Millionen Euro. Und dann soll auch eine zweite Anlage nach Neutrinos lauschen, ein Detektor namens KM3NET, stationiert im Mittelmeer. Er würde eine andere Himmelsrichtung überwachen als Ice Cube, wodurch sich, meint Kowalski, die beiden Teleskope optimal ergänzen würden.
Dann hätten wir ein Teleskop im Süden und eins im Norden und das ist für die Astronomie im Prinzip die Idealsituation.
Forschung an Neutrinos. In der Reihe Wissenswert hörten Sie eine Ausgabe von und mit Frank Grotelüschen. Und wenn wir Sie neugierig gemacht haben auf weitere Beiträge der Reihe Wissenswert, dann schauen Sie einfach mal in unser Podcast-Angebot auf hrinforadio.de unter der Rubrik Wissenswert. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann.